herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es um die Kunst des Neuanfangs, berufliche und persönliche Veränderungen meistern. Was gehört alles dazu? Ich glaube, es gibt wunderbare Stellen im Leben, wo sich etwas verändert. Und ich formuliere das extra so positiv. Wir sind, glaube ich, manchmal erschrocken, weil sich etwas verändert, womit wir nicht unbedingt gerechnet haben. Das darf auch sein und das darf auch sicherlich Tage, Wochen lang erstmal so erscheinen. Aber dann zu schauen, was ist da drin jetzt Tolles? Was ist da für eine Chance drin? Ich glaube, wir haben alle irgendwie in unserem Umfeld einen Menschen, der geschockt war, weil er seinen Job verloren hat und der später gesagt hat, meine Güte, bin ich froh, dass ich da raus bin und dass ich da jetzt so ganz andere Wege gehe. Ich hätte das alleine, hätte ich den Absprung nicht geschafft. Also zu gucken, was ist Positives da drin oder es treibt die Neugier, was ist alles noch möglich. Ich bin damals so ein bisschen spielerisch da reingerutscht. Also ich bezeichne immer, ja, manchmal drei, aber sagen wir mal zwei große berufliche Neuanfänge. Nach 17 Jahren Hausfrau und Mutter habe ich mich mit 48 selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten. Und dann habe ich mich ja nochmal mit 66 mit meinem YouTube-Kanal und Greta Silva selbstständig gemacht. Also auf beide gehe ich auch näher ein, was da meine Lernerfahrungen drin waren. Aber eigentlich war auch noch mal ein riesen Neustart überhaupt als Ehefrau und Mutter. Bin ich ja auch reingeworfen worden, von nichts eine Ahnung. Wir machen ja für alles irgendwelche Ausbildung und Qualifikationen, aber nur fürs Ältersein. Da glauben wir, das haben wir alles so mit in die Wiege gelegt bekommen, was wir mal wissen, was wir da machen müssen. Darauf gehe ich jetzt auch nicht so ein, sondern ich möchte das mehr in die Lebensmitte und darüber hinaus verlagern. Bei mir war ein Auftrag sozusagen an mich herangetragen worden. Das war der Freund einer Freundin. Ich kannte den persönlich nicht. Der hatte hier in Hamburg ein großes Ingenieurbüro. Es war eine Malfreundin von mir. Und die Frage tauchte auf, können Sie mir da bei der Einrichtung meines Büros mal ein paar Tipps geben? Wieso das seine Freundin nicht machen sollte? Also meine einzige Qualifikation, die, wenn überhaupt, irgendwo eine Rolle spielte, war mein Farbempfinden vielleicht beim Malkurs da. Also ich weiß, habe das auch nicht hinterfragt, wieso er mich da ausgewählt hatte oder wieso die Freundin mich da gefragt hat. Also das war mein erstes. Ich habe ja Abitur und sonst gar nichts. Ich habe sowas nicht studiert. Ich habe keine Ausbildung in Dekoration oder irgendwie so etwas gemacht. Gar nichts, nichts. Das war ein Großraumbüro und zwar ein richtiges Großraumbüro, also ganz groß. Hatte damals so den Charme ja eines Hamburger Ortsamtes. Die sehen aber heute auch schon moderner aus. Damals war das so brauner Teppichboden, beige Wände und die braunen Möbel. Und die Möbel sollte ich ihm möglichst lassen und alles andere sollte modern werden. Das heißt, ich habe dem einen knallblauen Teppichboden reingelegt, hartweiße Wände und habe die Innenfensterrahmen auch in diesem kräftigen Blau streichen lassen. Ja, ich hatte zwischendurch mal Schiss, ob mir da diese blaue Farbe entgegenspringt. Ich kann auch nicht sagen, woher ich das genommen habe oder den Mut hatte. Und er hat auch nie gesagt, dass es ihm gefällt. Ich habe nur von Mitarbeitern nachher gehört, dass es im Bürohaus, er hatte da nur eine Etage, dass andere Firmen das nachgemacht haben. Und da habe ich gedacht, das kann ja so verkehrt nicht gewesen sein. Also so war mein Anfang mit 48 in eine Berufstätigkeit hinein. Da habe ich irgendwie ein paar hundert D-Mark für bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann kamen aber daraus später Folgeaufträge. Also einmal bei demselben Investor, der dann sagte, ich baue eine Hausbootflotte auf der Müritz. Können Sie mir die einrichten? Und das ist ja so ein bisschen so wie ein Wohnwagen etwas gemütlicher machen. Und da habe ich dann, das war übrigens auch später, immer meine Redewendung, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ich konnte ja nicht sagen, ich kann das. Und dann habe ich den nachher mit einem Preis versehen. Und als diese Hausbootflotte, die war ja noch nicht gebaut, sondern die sollte erst entstehen auf seiner Werft, dann waren wir zum Abschied, also am Ende, essen gegangen. Und er sagte mir oder fragte mich, haben Sie eine Idee, wie ich die vermarkten kann? Und dann meinte ich, ja, weiß ich nicht, also ich selber lese keine Anzeigen in Zeitschriften, ich kann ja mal gucken, ob ich da schreiben kann. Letztendlich war das der Anfang von meinem freien Journalismus. Das heißt, ich habe mir Reisen ausgedacht, die man mit dem Hausboot machen kann. Nachher haben wir die ja auch gemacht. Also ich konnte dann aus Natura auch berichten, aber vorher habe ich mir die ausgedacht, was man da alles Schönes machen kann auf diesen Seen. Und habe das dann an Zeitungen geschickt und habe dann da auch schon Fotos gemacht. Das waren meine Anfänge. Und habe von den Schönheiten des Müritz Nationalparks erzählt und sowas alles. Für mich war das neu sowieso. Ich kannte das nicht. Wir hatten keine Verwandtschaft in der damaligen DDR. Und ich fand ja diese unberührte Natur mit den Seen eigentlich so ähnlich wie Kanada, ne? Das war schon für mich ein ganz großes Erlebnis. Aber so waren meine Anfänge. Und dann bei diesem Mittagessen, ja, haben wir dann, ja, dabei wohl noch nicht, aber dann danach musste ich ja auch irgendein Bezahlsystem finden, wie man mich da bezahlen sollte. Und da war ich dann so kühn und habe gesagt, okay, wenn die ganze Flotte ausgebucht ist und so, lass es uns doch danach bemessen. Das änderte sich noch einige Male, weil er damit immer nicht zufrieden war. Er hatte immer das Gefühl, er zahlt zu viel. Also so bin ich da reingerutscht und habe dann wiederum 1, 2 Jahre später die Anfrage bekommen, so jetzt baue ich da 60 Ferienhäuser, können Sie mir die auch einrichten? Ja, wieder, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Das waren jetzt, ich glaube, 4 unterschiedliche Modelle, Einzelhäuser, Doppelhäuser. Dann gab es welche, die mussten behindertengerecht sein und so. Also da gab es verschiedene Modelle und die dann eben x-mal. Also ich habe nicht 60 verschiedene Modelle eingerichtet. Und dann hieß es so, und die vermarkten wir dann auch so wie die Hausboote. Ja, so, ich kann nicht versuchen, ob ich das auch dann in den Zeitungen so schreiben kann. Und dann sagt er, ja, und das Konzept, das stellen Sie jetzt der Bank vor. Wo ich sagte, nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Und als ich nach Hause fuhr, dachte ich, wer trägt denn hier das Risiko? Ich doch nicht. Wenn er diesen Kredit nicht kriegt, dann ist das doch nicht mein Bier. Also habe ich das einfach versucht. Dieses, wo Frauen so leicht denken, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann doch noch mal ein zweites Mal zu schauen, was ist denn daran so schwierig? Also die Schilderung, wie ich das mache, das werde ich schon hinkriegen. Garantien kann ich dafür nicht übernehmen, aber ich kann Ihnen sagen, was ich vorhabe, ja. Und dass es bei den Hausbooten so gut funktioniert hat, dass es schon im ersten Jahr ausgebucht war. Und dann hat er tatsächlich diesen Kredit bekommen. Also dieses Nichtwissen ist ein Vorteil. So formuliert habe ich das am Anfang noch nicht, aber nachher, als ich richtig große Hotels einrichten durfte, da haben sich ja dann andere Investoren gemeldet. Das sprach sich ja dann auch so ein bisschen rum, denn ich musste wirklich losgehen und hab mir Möbel ausgesucht, habe die fotografiert, habe die in eine Excel-Tabelle eingetragen, habe gesagt, so zu dem Preis kann ich Ihnen das heute besorgen. Dann wurden die Sachen ja preiswerter, weil es in großen Mengen war. Aber diese Preise kannte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen wurden meine Objekte preiswerter als die Kalkulation vorher. Und das war schon damals sehr unüblich, also nicht erst seit der Elbphilharmonie, dass es alles hinterher teurer wurde, sondern das war damals schon unüblich. Und das sprach sich rum. Das heißt, mich haben Investoren angerufen und haben gesagt, sie kennen mich nicht, aber ich kenne ihr Projekt so und so. Und ich wäre interessiert oder sind Sie interessiert, dass Sie hier mein Hotel einrichten? Und so kam ich ja nachher auch zu einem Vier-Sterne-Hotel mit Hafenanlage, mit 3 oder 4 Restaurants, ich weiß schon gar nicht mehr, mit großem Konferenzbereich mit 1000 Quadratmeter Wellness. Und also war unglaublich groß. Ich konnte meine eigenen Gardinen designen. Es war irre. Und dann bin ich eben auch losgegangen und habe gesagt, okay, ich hätte gerne das Kopfteil von Bett XY von Firma, ne, so und so, und das Fußteil so und so. Und dann habe ich das alles so mir zusammengebaut. Wenn ich sage, ich konnte Möbel selbst designen, dann hört sich das immer so geschwollen an. Aber das ist eigentlich ein Zusammensetzen gewesen von Vorteilen, wie ich bei irgendeinem Möbelstück etwas gesehen hatte und habe gesagt, so bauen Sie mir das bitte nach. So, jetzt kam ja die Möbelbauer und sagten, ja, wir möchten gerne den Auftrag haben. Ich flog dann auch mal nach Österreich, erinnere ich mich. Und dann hieß es irgendwann, nee, das geht gar nicht. Also was Sie sich da ausgedacht haben, das geht gar nicht. Ich sage, ja, ich bin ja nicht hierher geflogen, um mir das anzuhören. Also wo trennen sich denn unsere Wege? Bis wohin können Sie es denn? Und dann haben die noch ihre Meister aus der Werkstatt geholt und siehe da, die konnten alles umsetzen. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Also Nichtwissen ist ein Vorteil. Und das möchte ich so gerne, dass du das für dich verinnerlichst. Deswegen erzähle ich das hier jetzt auch so lang und breit. Es auszuprobieren, zu sagen, ich mache Ihnen einen Vorschlag und dann legst du los und dann guckst du mal, was alles machbar ist. Und dann gibst du nicht so schnell auf, Wenn es dann heißt, nee, also das ist ja total verrückt oder so, dann dranbleiben und zu gucken, beweisen Sie mir das mal. Bis wohin gehen Sie denn mit mir zusammen? Wo springen Sie ab und sagen, das geht so nicht? Und dieses Wissen, dieses absolute Wissen in mir, dass das ein Vorteil ist, mit Nichtwissen in Projekte reinzugehen, das hat mich ja viel unbeschwerter reinspringen lassen in Projekte, von denen ich keine Ahnung habe. Und das mache ich ja heute noch so. Also ich habe ja, man könnte auch manchmal sagen, vielleicht ist die auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden, aber ich habe ja eigentlich keine Hemmung, wenn ich irgendwas spannend finde, erstmal hier zu rufen und sagen, das würde mich interessieren. Also das ist vielleicht untypisch weiblich. Man sagt ja immer bei Männern, die bewerben sich auf eine Stelle, wo sie vielleicht 20% nicht können und sagen, oh, das kann ich mir ja aneignen und das kommt dann schon später dazu. Und Frauen möchten eigentlich mindestens 110% von dem, was gefordert ist, alles erfüllen. Aber okay, ich bin da ein bisschen anders, weil ich eben auch gelernt habe, dass Nichtwissen ein Vorteil ist und dass es also eine Fundgrube für Kreativität ist. Also man denkt sich da ganz was anderes aus und läuft da nicht in den eingefahrenen Bahnen. Also wenn du da das Gefühl hast, da ist irgendwie was dich interessieren würde, versuch's. Also ich habe nie Geld riskiert. Das bin ich nicht, aber ich habe riskiert, meine Ideen oder meine Zeit eventuell da reinzuschmeißen und nachher kriege ich den Auftrag nicht. Aber das ist eigentlich nur selten passiert. Und es ist nur einmal passiert, dass jemand es richtig ausgenutzt hat. Der hat gesagt, nee, damit kann ich nichts anfangen. Und wie das ja oft so ist, da ging es um den Entwurf eines Messestandes. Dann war jemand aus meinem, ich glaube sogar Kundenkreis auf dieser Messe. Und ich hatte wohl mit der Person, war eine Frau in dem Fall, darüber gesprochen, dass ich ja da auch so einen Entwurf gemacht habe für die Firma XY. Und siehe da, wurde mein Entwurf doch umgesetzt. Ich habe da auch hinterher nicht irgendwie mich auf die Barrikade gestellt und habe gesagt, so, ich kriege Geld von euch. Aber das war das einzige Mal, dass das ausgenutzt wurde. Ansonsten bin ich damit sehr, sehr gut gefahren, weil ich eben auch sagte, der kann meine Arbeit nicht beurteilen. Ich habe dafür auch keine Zertifikate vorzulegen. Ja, ich hatte nachher Projekte, wo ich sagen könnte, da können Sie sich das angucken und da können Sie sich das angucken. Das habe ich eingerichtet und das habe ich eingerichtet. Ja, aber trotz allem verstand ich auch, wenn man da erstmal zögerlich war und ich sage, was weiß ich, fange hier, ich richte Ihnen mal das Wohnzimmer ein oder irgendwie sowas für dieses Apartment oder was denn da sein sollte, wie auch immer. Also da möchte ich dir Mut machen, wirklich es auszuprobieren. Du hast nichts zu verlieren, außer deiner Zeit und eventuell deiner Idee, aber das für mich lohnt sich das immer, solange ich da nicht mit Geld rein muss. So, und dann guck mal, wo du deine Talente hast, wo du deine Talente versteckt hast sozusagen. Und also wir glauben so oft, Talent ist etwas so Großes, was einem so ins Auge springt. Man selber erkennt seine Talente nicht. Dafür braucht man in der Tat oftmals einen Coach oder einen Mentor oder so, weil wir halten das, was wir können, ja für selbstverständlich. Also ich habe zum Beispiel mit in die Wiege bekommen, dass ich mir einen Raum vorstellen kann, wenn er leer ist, wenn ich da in die Ecke ein Sofa stelle, wenn ich da eine Lampe anmache, verändert sich alles. Kann ich mir alles automatisch vorstellen. Das ist keine Anstrengung. Das habe ich mir nicht antrainiert oder so etwas, sondern es ist einfach da. Und ich weiß noch, ich ging mit einer großen Hotelanlage mit meinem Mann zusammen durch den Betonbau und erzählte ihm, was ich im Restaurant da alles vorhatte, wo was steht. Und dann sitzen wir da hinten am Fenster und dann da sind da draußen die Boote, weil da nämlich ein Anlegesteg war. Und also ich hörte schon das Geschirr klappern sozusagen vor meinem geistigen Auge. Und mein Mann guckte mich nur an und sagte, du, ich sehe Beton und sonst nichts. Also ich kann mir hier einfach nichts vorstellen. Also, das ist ein Talent. Und ich habe geglaubt, das kann jeder. Und das ist aber nicht so. Dafür hab ich hier zweimal in meiner Familie ein Talent, was ich nicht habe. Das krieg ich auch nicht mir irgendwo antrainiert. Also die können zum Beispiel, mein Mann und mein Ältester, auf ja, für mich aggressiv wirkende Hunde, bellende Hunde, losgehen und sagen zu dem, komm, richte nicht auf, ist alles gut und der Hund versteht das und kommt schwanzwedelnd an. Ich kann das auch sagen, aber das kommt bei dem nicht an. Also guck mal, wo deine Talente sind. Das kann, was weiß ich, eine Wohnung gemütlich machen sein. Wir wissen sehr wohl, dass man manchmal in eine Wohnung kommt und die kann auch meinetwegen teuer eingerichtet sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber die ist so ungemütlich und so kalt und so, da fühlt man sich nicht wohl. Und dann gibt's Wohnungen, da kommt man rein und ja, ich sag, zieht man an wie ein Handschuh oder steigt da ein wie in eine warme Badewanne. Ne? Also das ist so ein Wohlfühlding und vielleicht kannst du das auch, vielleicht hast du das. Oder auch so Streit schlichten. Also ich weiß zum Beispiel, zwei Männer aus dem Vertrieb konnte man nicht zusammen zum Kunden schicken, weil die sich immer in die Haare gekriegt haben. Und wenn man aber noch eine weitere Person mitschickte, dann ging das. Also das wissen Firmen auch. Das wissen sie auch, wenn sie also, was weiß ich, zwei in ein Büro setzen oder vier oder wie auch immer, wie sie das würfeln müssen, damit da Harmonie ist. Und vielleicht bist du jemand, so der ohne viel Gewese es schafft, dass da eben kein Streit entsteht, dass da was Verbindendes ist. Und das sind ja zum Beispiel Tätigkeiten, die heute viel höher im Kurs stehen, in meinen Augen, meiner Beobachtung, als das früher der Fall war, weil es heute ums Arbeitsklima geht. Ich hatte neulich in einer Zugfahrt einen Herrn kennengelernt, der eigentlich ziemlich mit seinem Job unzufrieden war und eigentlich der Meinung war, nee, ich höre auf, gehe hier in Frührente oder irgendwie sowas. Und dann stellt sich aber raus, dass er mit seinen vielen Fähigkeiten, die er hatte, diese ganzen Abteilungen, die an einem großen Projekt arbeiten, so miteinander verbinden kann, weil er jeden versteht. Jede Abteilung versteht er und kann da also ein ganz tolles verbindendes Glied sein. Und dann stieg er aus dem Zug aus und hatte also eine neue Jobidee vor sich und war ganz begeistert und wollte nun doch weitermachen. Also guck mal, was sind deine Fähigkeiten? Was ist dein, wo ist dein Talent? Frag im Freundeskreis, frag deine Eltern, wenn du sie noch hast, was konnte ich eigentlich als Kind gut? Und da mal weiter reinzugucken. Ich habe ja eine wunderbare Tochter, die in mir auch Sachen gesehen hat, die ich nicht gesehen habe, nämlich einmal war sie es ja, die sagte, Mami, du musst, glaube ich, der Welt mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein, du lebst das irgendwie anders. Dadurch habe ich mit 66 meinen YouTube-Kanal aufgemacht und da ist ja noch so viel entstanden. Also nicht nur, dass da jetzt 700 Filme draufstehen mit 5 Millionen Klicks und dann kamen drei Spiegel-Bestseller dazu, dann mein Podcast mit 340.000 Followern, das ist ja das, wo ihr hier jetzt gerade zuhört. Also wenn ich das alles nicht gelebt hätte, hätte ich ja gar nicht gewusst, was in mir steckt. Oder dass ich es unglaublich cool finde, auf einer Bühne zu stehen und da richtig loszulegen. Also der NDR, ich wusste damals nicht so ganz genau, wie ich das finden sollte, der nannte mich mal Rampensau. Also ich stehe da wirklich gerne und dann geht's los. Dann mag ich es, wenn die Energie also fühlbar wird im Raum und so. Ja, vielleicht ist das auch deins. Ich weiß, viele schrecken davor zurück. Aber jemanden zu haben, der etwas in einem sieht, was man selber nicht sieht, ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das ist sicherlich, ich meine, das wird jetzt hier eine Werbung, aber das ist nun mal so. Lotta Labs, meine Tochter, ich kann das auch nachher nochmal verlinken, die sieht wirklich etwas in dir, die macht natürlich auch Personal Branding, fragt, wo willst du hin und so. Und da werden Sachen deutlich in dir, die du vielleicht vorher nicht gesehen hast. Also da sich Hilfe zu holen, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Rat, sonst tut man sich das schwer. Aber lass uns auch mal in andere Bereiche gucken. Ich kenne Frauen, die sagen, oh, ich hätte früher so gerne mal ein Restaurant aufgemacht oder so. Und dann sage ich, okay, fang klein an. Frag beim Friseur oder bei der Tankstelle gegenüber oder im Schreibwarenladen oder sonst wo und sag, bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich mir 4 Portionen vorbeibringen? Anfangen. Irgendwo anfangen, ganz klein. Oder den Hundefrisiersalon am Wochenende erstmal zu Hause machen und dann ja in der Nachbarschaft bei Freunden und so und dann geht's weiter und dann geht's weiter. Wie kannst du sichtbar werden mit dem, was du da rausbringst? Da ist es ja einmal beim Hundefrisiersalon sehr örtlich bedingt, ne? Da nützt es dir nicht so viel, wenn du da im Internet bekannt bist, weil die Hunde sich nicht so sehr gut per Zoom bearbeiten lassen, sondern was du da machen kannst, um da eine von Mund-zu-Mund-Propaganda machen kannst, wie du zum Beispiel in diese kostenfreien ja, Stadtteilhefte sind das bei uns. Also ich glaube, der Markt, den gibt es deutschlandweit. Da berichtest, was es mit dir macht, wenn du da helfen kannst und berichte begeistert von dem, was du machst. Also nicht als Anpreisen von kommt alle her und nutzt meins, sondern erzähl, was es mit dir macht. Heute nennt man das ja so schön Storytelling, aber das ist wirklich das, was fehlt da draußen, was sich da verändert. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, Es tun sich Türen auf, wenn du den ersten Schritt machst. Dann erfährst du plötzlich, was weiß ich, da gibt's auch schon jemanden, der das macht und der sucht vielleicht Nachfolger oder wie auch immer. Dieses darüber sprechen, ins Gespräch kommen, das macht unglaublich viel aus. Und wenn du etwas hast, was du auch online anbieten kannst, da gibt es ja so viel. Und wenn du denkst, oh, da muss ich jetzt gar nicht mehr mit ankommen, das gibt es ja schon hundertfach. Es gibt es nicht so, wie du es machst. Ich hörte mal so einen schönen Spruch, wenn du etwas ganz Neues hättest, dann würdest du den Nobelpreis kriegen, sondern alles andere war sowieso auch schon da. Also, du musst nichts Neues erfinden, sondern es auf deine Art machen. Denn guck dir meine Bücher an. Ich habe nur aus meinem Leben erzählt. Alle drei waren schon in der ersten Woche Spiegelbestseller. Also, ich habe kein Herz transplantiert. Ich bin nicht zum Mond geflogen. Und trotzdem hat die UNO, wirklich die UNO, ich habe es ja am Anfang nicht glauben wollen, mich angeschrieben, ob sie einen Film über mich drehen können. Der steht heute auf der Plattform der UNO als Beispiel, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Sowas kann man sich ja nicht aufs Vision Board schreiben, so etwas. Also da, das passiert, wenn man begeistert das macht, was zu einem passt, was zu einem, ja, was zu deinem Wertesystem gehört. Dieses sich nicht verbiegen, weil das jetzt vielleicht gerade in ist. Klar habe ich am Anfang auch überlegt, will ich das, meine Filme so schneiden und so zack, zack, zack sein? Nee, habe ich gedacht. Ich mache das so, als würde ich mit einer Freundin reden. Also sich da zu informieren, ist bestimmt völlig normal und klar. Wie soll man das auch sonst anders machen? Aber dann zu gucken, was entspricht dir? Wie würdest du es gerne machen? Wie würdest du dich wohlfühlen? Was hilft dir, dass du jeden Tag wieder mit Begeisterung dich an den Schreibtisch setzt oder wie auch immer, was du dann da machst. Ja, und wenn es was mit Fahrrädern ist, also mittlerweile gibt es das schon, aber auch hier immer noch ganz vereinzelt, mobile Fahrradreparatur. Also dieses immer Fahrrad ins Auto, wenn man es nicht selber reparieren kann, in den Kofferraum und dann irgendwo hinfahren oder zum Fahrrad Händler schieben, dass es da repariert wird oder so, ist ja alles so umständlich. Und da zu sagen, nö, ich komme vorbei und ich mache das da vor Ort oder so. Also da gibt es so viel Tolles und Schönes und schau mal, was dir entspricht und such dein Talent nicht irgendwo in den Bäumen auf der Bühne oder mit Glitzer und Feuerwerk, sondern ganz normal bei deinen Werten und bei deinem Alltag ja, oder lass dir helfen. Es gibt ja da viele, die da auf die Suche gehen können für dich und mit dir. Dann auch zu wissen, was macht es mit einem? Ja, will ich das überhaupt noch? Oder ist nicht mein Leben ruhiger, wenn ich jetzt hier gar nichts mehr jetzt groß mache? Nee, es war ja auch alles gut und schön so. Also, ich kenne so viele Leute, die sagen, oh Mensch, mir fehlen meine Kollegen, mir fehlt die Bestätigung und so. Und auch zu wissen, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Wir sitzen diese Zeit nicht einfach ab. Das macht unzufrieden, traurig, mürrisch und ich weiß nicht was alles, sondern dieses Lebens Know-how, diese Erfahrung, die wir haben, jetzt reinzuschmeißen und zu nutzen und da noch mal was Neues zu machen, ist einfach unglaublich toll. Also auch ein 30-Jähriger kann sich ja schon mal hinstellen und gucken, wie war er denn mit 20? Und was hat er schon so viel mehr vom Leben verstanden? Ich meine jetzt nicht, hat einen Führerschein gemacht oder so etwas, sondern er weiß ganz anders, wie Leben funktioniert. Und das ist das, was uns ausmacht. Und Erfahrung ist gelebtes Leben. Auch wie man mit Krisen umgeht, auch wie man aus Niederlagen wieder rauskommt, denn die gehören zum Leben dazu. Das geht nicht nur immer steil hoch. Oft geht es erstmal ein bisschen nur hoch, dann geht es mal wieder ein bisschen steiler hoch, dann ist es vielleicht sogar eine Plattform, man läuft lange auf dem Niveau und dann geht es mal wieder ein bisschen, aber vielleicht geht es auch ein bisschen wieder runter oder wie auch immer. Also so ist es, so ist Leben. Also und davor keine Angst zu haben, auch zu gucken, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, ist auch ein ganz wichtiges Thema, was hier reingehört. Ich finde die Frage gut, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich keine Angst hätte? Erstmal ist ja die Angst ein ganz tolles Naturereignis, was zu uns gehört. Also Angst vorm Feuer brauchen wir, wir brauchten die Angst vorm Säbelzahntiger und so etwas. Also diese Angst, glaube ich, ist gut und darf begrüßt werden und hilft uns im Leben. Was im Moment nur so sehr da draußen rumwabert und ich glaube auch mehr als sonst, ist diese Angst, die uns so fertig macht, was da passieren könnte. Und dann geht unser Gehirn los und malt sich da die schlimmsten Sachen aus, weil das ja schon da und dort und so auch schon mal passiert ist. Statt zu gucken, also ich weiß es nicht, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Umso mehr möchte ich diesen Tag hier heute genießen. Mit allem, was dazugehört. Mit meinen Talenten leben, mit meinen Werten leben. Authentisch sein heißt es ja so schön heute. Das ist jetzt meine Verpflichtung. Und ich werde doch nicht, weil vielleicht in 10 Jahren irgendwas Blödes passiert, jetzt diese 10 Jahre oder das eine Jahr oder die eine Woche, werde ich doch jetzt nicht in Sand setzen, voller Gram. Oh Gott, nein, was könnte nur Schlimmes passieren? Das darf doch nicht sein. Ich bin doch verpflichtet, umso mehr, je fragiler das draußen ist, umso mehr bin ich verpflichtet, jetzt mein Leben zu genießen, zu gestalten und schauen, was die Zukunft bringt. Und dann auch wissen, es wird sich sehr stark danach richten, wie du über das Leben denkst. Das muss an dieser Stelle auch noch mal kurz rein. Die Hirnforschung kann heute messen, was wir schon lange wissen. Früher hieß es, egal was du denkst, du wirst Recht behalten. Dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy. Und heute sagt die Hirnforschung, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Ich wiederhole diesen Satz noch mal. Dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Wenn du denkst, Alter ist schrecklich, dann zeigt dir dein Gehirn all das, was zu diesem Bild gehört. Und das andere siehst du nicht. Und das beweise ich dir jetzt nochmal. Wenn du dich in deinem Leben schon mal für eine Automarke, für eine Hunderasse entschieden hast oder vielleicht auch schon mal schwanger warst, dann kennst du dieses Phänomen. Plötzlich siehst du das alles auf der Straße. Die Autos gibt es plötzlich schon, die Hunderasse läuft häufiger rum und du siehst plötzlich jeden Kugelbauch und jeden Kinderwagen. Und jetzt kommt's. Alles war vorher auch schon da. Dein Gehirn hat es ausgeblendet, weil es nicht zu dir gehörte. Und das muss man sich klar machen. Nur wenn du dich für etwas öffnest und begeisterst, dann siehst du diese Chancen, die da sind. Ganz wichtig, was denkst du, was erwartest du vom Leben und welche Bilder möchtest du sehen? Du kennst also, wie hieß es mal so schön, unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Wenn deine Freundin und du jeder das Wort Weihnachten eingibt, der eine ist allerdings im Internet immer mit Plätzchenrezepten unterwegs und der andere, weil er da Musik hört, dann werden die beide unterschiedliche Ergebnisse haben. Bei einem und demselben Suchwort Weihnachten. Der eine hat nämlich Weihnachtsplätzchenrezepte und der andere hört Weihnachtsmusik. Also so sortiert das auch unser Gehirn vor. Wir sehen nur das, was zu uns passt, was uns entspricht, wie unsere Erwartungshaltung ist. Also da positiv ranzugehen und dich wirklich wieder begeistern zu lassen für dein Leben, für das, was du da in die Welt tragen willst. Ja, und die Welt braucht dich. Die Welt braucht dich mit deinen Talenten, mit deinen Aufgaben. Ja, wir sprechen ja auch von Lebensaufgaben. was wir da haben. Wir möchten, glaube ich, alle, da sind wir uns bestimmt alle einig, was Sinnvolles tun. In jungen Jahren ist man vielleicht der Meinung, ich will vor allen Dingen ganz fett Geld verdienen. Und dann merkt man aber irgendwann, das kann auch ganz gewaltig in die Hose gehen. Denn das hält nicht lange an. Also ich jage hinter der Karriere her und noch eine Hühnerleiter weiter sozusagen. Und das hält alles nicht lange an. Das ist nur von kurzer Dauer. Ja, man weiß es auch, die Millionen, die man im Lotto gewonnen hat, die hält etwas länger an mit der Freude, als vielleicht die Handtasche, die schon, was weiß ich, an der Haustür verflogen ist, da die Freude. Aber gibt es diesen wissenschaftlichen Ausdruck, den kannst du auch googeln, hedonistische Tretmühle, die besagt, wir kommen immer wieder auf unseren Glückslevel in uns zurück. Und dann gibt es die Frage, so, was kannst du machen, um das dauerhaft anzuheben? Und das ist sicherlich, nach deinen Werten zu leben, nach deinen Talenten zu leben und sinnvolle Sachen zu machen, dankbar zu sein, auch verzeihen, angstfrei zu sein und sowas alles. Also das ist nochmal eine breite Mischung, aber das kann ich hier jetzt gerade nicht so im Detail machen. Das muss dann nochmal wieder ein anderer Podcast werden. Und was entspricht dir da? Was kannst du oder wie kannst du dem, was du tust, einen Sinn geben? Das können nicht andere, das kann nicht der Chef und sagen, so, das ist hier jetzt was Sinnvolles, das du machst oder so, sondern das ist zum ganz großen Teil auch in unserer Macht. Also in meiner Tätigkeit hier 17 Jahre Hausfrau, dann waren das Sachen wie Badezimmer sauber machen, Betten machen und ich einkaufen, kochen. Das war ja das tägliche Einerlei. Und ich stellte also fest irgendwann, dass ich das alles dankbarst abhake. So, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Wunderbar, wieder ein Stück Lebenszeit vorbei. Wunderbar, wunderbar. Und habe ich gedacht, nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Du kannst nicht nur jetzt, wenn du mal eine Stunde für dich hast oder so, was bei drei Kindern ja schon selten ist, das kannst du nicht nur als deine Quality Time oder Me Time und so, das sind ja alles neue Ausdrücke, die gab es damals noch gar nicht, bezeichnen. Und alles andere ist dann das Gegenteil sozusagen. Das ist dann also etwas, was ich nur so abhake. Und da dachte ich, nee, so gehe ich nicht mit meinem Leben um. Und ich musste dann diesen Tätigkeiten irgendeinen Sinn geben. Also ich weiß es jetzt nur noch beim Betten machen. Ich habe vergessen, was ich bei den anderen da gemacht habe. Betten machen, habe ich mir überlegt, es gibt Menschen, die mich darum beneiden, weil sie das jetzt temporär oder dauerhaft gar nicht können. Und ich sag mal, vor 10, vielleicht vor 15 Jahren, da habe ich auch noch mal etwas gefunden und da kann man das noch vielleicht noch schneller verstehen. Das war, ich musste Steuer machen. Ich muss Steuer machen und dann wurde ich da schon gemahnt und dann hieß es ja und dann fehlt dieses und ich immer ja, 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 ich weiß, ich muss da Steuer machen. Und musste also eine Riesenschwelle in mir überwinden, eine Kraftaufwendung vornehmen, um jetzt Steuern zu machen. Und Gott sei Dank hatte ich da mal so einen lichten Moment und fragte mich, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen. Ist es das, was du willst? Nein. Also ich schreie heute auch nicht Halleluja, dass ich Steuern machen darf, sondern sie gehören dazu. Ich mache sie. Ich muss keine Energie mehr zusätzlich aufwenden, um diese Schwelle zu überwinden. Das meine ich. Was ist es in deinem Job, in deinem täglichen Allerlei oder so, wo du denkst, oh Gott, nee, oh nee, oh nee. Das zu ändern liegt bei dir. Das kann man. Und da mal zu schauen, wie kannst du in dein Leben deutlich mehr Leuchten reinbringen? Das erinnert mich. Ich gebe am letzten Novemberwochenende, wo eben auch der 1. Dezember schon drin ist, gebe ich nochmal ein Seminar, bring dich selbst zum Leuchten. Diesmal in Basel und eben auch für einen deutlich niedrigeren Preis, als wenn ich das hier im kleinen Kreis in der Nordheide in so Luxushotels gemacht habe. Also ich packe den Link hier mal rein, sonst kannst du das aber auch googeln, meinen Namen, dann bring dich selbst zum Leuchten in Basel, dann findest du den auch, den Workshop, wo wir im Detail dann reingehen und wie wirst du deine Ängste los, was kannst du mit den alten Verletzungen machen, wie schützt du dich vor neuen Verletzungen, was sind da auch manchmal so ganz handfeste Redewendungen, was kannst du antworten, wo kannst du das Dilemma bei anderen lassen und so etwas. Also da nehmen wir uns all das vor, was dein Glückslevel dauerhaft anhebt, wo du mal ganz anders wieder zum Leuchten kommst und dich wiederfindest und da neu startest und so. Was auch immer noch unterschätzt wird, ist emotionale Intelligenz. Eigentlich hat sie in der Bewertung von Mitarbeitern die Intelligenz, wie heißt sie denn? Da gibt es auch noch ein anderes Vorwort, das fällt mir aber gerade nicht ein. Also das Wissen überrundet, denn Wissen, erstmal haben wir jetzt die KI, aber emotionale Intelligenz heißt, ich kann mich einfühlen in Situationen und nicht nur zuschauen als Zuschauer, sondern als Handelnder. Und das ist EQ und IQ und EQ, so unterscheiden die beiden sich. Intelligenzquotient heißt er so und emotionale Intelligenz wird das da unterschieden. Und schau mal, was du alles an EQ in dir hast, an emotionalem Wissen. Generell, wenn du Familie hast, also entweder bist du selber noch Familienmitglied, das heißt, es gibt Eltern, Geschwister oder so etwas, oder du hast selber Kinder, Partner und so etwas. Also dieses ganze Gefüge ist eigentlich, oder da lernen wir eigentlich alles das, was wir für Unternehmen auch brauchen, für Teams und für Abteilungen und so etwas. Dieses achtsam sein, wie kommt der andere nach Hause, was hat der für eine Stimmung? Also bei meinen Kindern habe ich das sofort mitbekommen. Die haben mir zwar gesagt, nee, war alles gut in der Schule, und trotzdem habe ich es gerochen. Es soll tatsächlich, so sagte mein Mann mir irgendwann, der hat sich dann mit den Kindern irgendwie darüber unterhalten, ja, das hat Mama schon gerochen oder so, haben die wirklich geglaubt, ich könnte das mit der Nase riechen, aber das ist ja nur eine Redewendung. Ich wusste das gar nicht, dass sie das so für bare Münze genommen haben, aber das habe ich also wirklich gespürt. Da stimmt was nicht. Das ist ja auch, wenn man ins Kinderzimmer kommt und die gucken einen wie kleine Engel an und da haben sie aber irgendwie gerade einen ganz groben Mist gebaut, wollen das aber verheimlichen. Das riechen wir auch, das kriegen wir auch mit. Also da sich dessen bewusst zu sein, was man da alles schon gespürt hat und gelernt hat. Und wir neigen ja jedenfalls hier in Deutschland dazu, dieses Hausfrauendasein so abzuwerten, dass das ja also wirklich eine Nebensächlichkeit ist. Also eigentlich möchte ich dafür die Fahne auch nochmal hochhalten, aber das ist hier, glaube ich, jetzt nicht der richtige Ort. Ich finde ja, es gibt nichts Wichtigeres, als Kinder mit Werten zu versehen und in die Zukunft zu schicken. Also ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, mich da irgendwo minderwertig zu fühlen. Aber was auf jeden Fall ein Wert ist, der auch in unserer Gesellschaft nicht so gehandelt wird, was man da alles lernt. Man lernt als Mutter organisieren, das schon mal ganz klar. Und wenn man noch berufstätige Mutter ist, dann lernt man das doppelt und dreifach. Also wie auch immer und wer wen aus der Kita abholt oder aus der Schule oder was, weiß ich, was da alles für ein unglaubliches Organisationstalent dazu gehört. Dann aber auch Talente der Kinder erkennen und fördern. Das ist auch etwas, was man im Unternehmen braucht. Ne? Wer hat wo seine Stärken und wo kann man die besonders gut einsetzen? Und ich weiß, dass man leider Gottes bei Kindern, oder so wurde es uns vielleicht auch beigebracht, ne? Man ist in den und den Fächern ganz toll und in den Ferien soll man dann irgendwelche Workshops machen oder was weiß ich, wo diese Schwächen, wo diese Fächer gefördert werden sollen, wo man nicht so gut ist. Also auch Vera Birkenbiel, da hörte ich das auch mal sehr salopp formuliert, das sei Quatschkram, man soll doch lieber sehen, dass man da Spaß an den Stärken hat und das noch weiter ausbauen kann und so etwas. Auf jeden Fall ist das etwas, was wir auch bei unseren Kindern gelernt haben, ne? Ist der also jetzt, was weiß ich, der will diese oder jene Sportart machen und das ausprobieren und so etwas. Also so ein bisschen haben wir vielleicht auch in manche Richtung hinein geschubst, weil wir glaubten, das zu erkennen, dass da Potenzial ist. Und manchmal haben die Kinder auch es selber formuliert oder so. Auch das ist etwas, was wir in Familie unglaublich mitbekommen haben. Und also Oberhaupt einer Familie zu sein, ist ein Stück Unternehmertum, ist ein Stück Geschäftsleben. Und dass die Frauen da meinen, nee, ich war ja jetzt so lange draußen und ich habe da den Anschluss verpasst oder so. Nee, nee, also das, da kann ich ja mal vehement widersprechen. Da hat man so viele Eigenschaften sich angeeignet. Das ist sensationell. Und also mir gelang es zum Beispiel in Besprechungen sofort zu erkennen, wer ist hier gegen wen? Da geht es gar nicht um den guten Vorschlag, sondern der widerspricht nur, weil er dem was vor Schienenbein hauen will. Das habe ich in ganz großer Schnelligkeit rausbekommen, weil ich das bei meinen Kindern, glaube ich, auch so beobachtet habe. Wo ist was? Welche Strömungen laufen hier eigentlich gerade wirklich? Und so. Also das war schon recht deutlich zu erkennen. Und wo sind deine Stärken? Was möchtest du viel mehr ausbauen und vielleicht an Sprachen oder Kommunikation ist ja auch was Weibliches, eine tolle weibliche Fähigkeit. Wir können über Gefühle reden, wir können generell, sagen wir mal, Probleme ganz anders ansprechen als Männer. Und ich bin nicht der Meinung, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Wir brauchen beides. Aber in Deutschland ist ja der weibliche Teil so ein bisschen in Schieflage. Deswegen möchte ich den schon noch ein bisschen mehr hervorheben als männliche Eigenschaften, die wir ganz klar auch in der Wirtschaft brauchen. Aber da bitte nicht, also ja, das Licht unter den Scheffel stellen und denken, nee, das kann ich nicht und jenes kann ich nicht, sondern es macht Spaß, nochmal neue Phasen im Leben zu beginnen und auch in der Partnerschaft nochmal wieder neu zu gucken, was wollen wir, was haben wir damals am anderen so toll gefunden oder ja, sich gegenseitig vielleicht auch mal wieder Liebesbriefe schreiben, ne? Was finde ich an dem anderen so toll? Oder was möchten wir gemeinsam nochmal erobern? Wo möchten wir wachsen in unserer Beziehung und da weiterkommen? Oder was wäre so das Ideal? Also ich stelle bei mir fest, ich lebe ja alleine. Es mag Bereiche geben, wo ich sehr eng bin und denke, oh, jetzt ein Raucher hier neben mir, wäre das jetzt schwierig für mich? Sondern ich fände eigentlich das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre jemand, der ganz perfekt ist. Das würde mich richtig unter Druck setzen. Sondern jemand mit Ecken und Kanten und Schrulligkeiten, meinetwegen, über die man sich auch gegenseitig amüsieren kann. Aber so sein Ding machen, seine Art so zu leben und der andere ist neugierig, ist zwar ganz anders drauf, also aber interessiert, wie geht's dir damit und was machst du damit und so so diese Form an sich selber in langer, wenn man in langer Partnerschaft ist, mal wieder rauskramen. Und zu sagen, ich bin auch an deinen komischen, schrulligen Seiten interessiert und was möchtest du denn da noch mal mehr machen? Wo nimmst du mir zuliebe da Rücksicht und machst es nicht, weil es nicht meins ist und weil ich vielleicht auch ab und zu mal doof gucke, wenn du dieses oder jenes machst, aber Aber was wäre denn da alles noch möglich? Also neue Wege gehen ist so spannend. Ja, man nennt es auch dieses lebenslange Lernen, aber es hört sich ja schon wieder so ähnlich wie Schule an. Und Schule ist ja für die meisten raus. Ich bin aber gerne zur Schule gegangen. Also insofern, bei mir war das nicht so. Ich habe aber auch so entspannte Eltern gehabt. Also ich erinnere mich an einen Elternabend oder war kein Abend, sondern tagsüber kam Mutti wieder von der Schule und erzählte da so, was der Klassenlehrer ihr da gesagt hatte. Ja, ich könnte besser sein. Ich wäre so im obersten Drittel, aber ich würde überhaupt nicht mein Potenzial irgendwie da ausschöpfen. Ich könnte besser sein. Und dann hat Mutti dem gesagt, uns reicht das. Und das waren damals ja auch durchaus Dreien im Zeugnis. Also ich hatte sicherlich auch ein paar Zweien und in Handschrift hatte ich bestimmt immer eine Vier, vielleicht mit Rücksicht auf die Eltern keine Fünf oder so. Das war also immer ganz schwierig. Aber ich weiß nicht, ob es heute noch so viele entspannte Eltern gibt, die sagen, oh, das reicht. Das reicht, es muss nicht mehr sein. Also dafür bin ich ihr im Nachhinein noch dankbar. Damals, glaube ich, habe ich das gar nicht so zu schätzen gewusst. Und zu gucken, ja, also lebenslanges Lernen bleibe ich trotzdem noch mal dabei. Es macht einfach Spaß, was Neues zu lernen und was Neues noch mal auszuprobieren. Was hast du da noch mal, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch mal machen und neue Hobbys anfangen oder alte ausgraben? Also ich weiß noch, ich muss das auch noch mal irgendwie aktivieren, glaube ich. Ich habe eine Freundin damals gehabt, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, die hatte so eine ganz lange Hauswand, wo kein Fenster war. Und dann haben wir da Ball gespielt, sprich an die Wand und dann eben so schräg, dass es dann bei dem anderen wieder ankam. Und dann musste der sich dazwischen einmal umdrehen oder unterm Bein durch oder was weiß ich, was wir uns da für Schwierigkeiten ausgedacht haben. Wenn jetzt zwei alte Frauen an der Hauswand stehen würden und das machen würden, ich weiß nicht, was da passieren würde. Man braucht dafür heute eine Squashhalle. Also da ist ja auch so was Ähnliches. Ne? Man spielt gegen die Wand und so schräg im Winkel und so. Und ja, was hast du damals gerne gemacht? Hinkepinke war bei mir noch. Das wüsste ich gar nicht mehr so ganz genau, wie das ging. Aber Murmel spielen, kennst du noch, mit einer Hacke, ein Loch in die Erde und dann Murmel spielen und sowas alles. Also wie auch immer, was man da ausgraben kann und wozu man da Lust hat und wieder so etwas zu machen. Also Neuanfang. Neuanfang, was Neues ausprobieren. Und gucken, was passiert. Und wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Und du musst dir später nicht sagen, hätte ich das doch mal ausprobiert. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Es lohnt sich. Es lohnt sich so, so sehr, also beruflich neu anzufangen. Auch mit Freundschaften übrigens, ne? Also da hatte ich ja auch so Phasen in meinem Leben. Als junge Familien sozusagen, weil die auch gleichaltrige Kinder hatten. Und dann hatten wir aber nachher, als die Kinder größer waren, doch nicht mehr so viel Gemeinsames. Das ist dann so auseinandergelaufen. Also man hatte sich da nicht verkracht oder irgendwie sowas, sondern das war irgendwie so ausgelaufen. Und so kenne ich das aber auch in anderen Phasen durchaus, dass sich das dann da mal so aus dünnt und man sich da nicht mehr so viel zu sagen hat und dass da neue dazukommen können. Das ist auch nochmal ein schöner Bereich. Was kann man da machen? Also ich kenne das zum Beispiel, dass man sagt, beim nächsten Treffen, kann man auch in einem Café machen, wenn man es nicht zu Hause machen will, bringt jeder nochmal eine neue Person mit dazu. Einmal. Einfach so zum Kennenlernen. Ne? Da kann man da schon mal gucken. Oder man unternimmt irgendwie was Gemeinsames, was weiß ich, geht spazieren, macht eine Wanderung oder geht in eine Kunsthalle und trinkt hinterher noch einen Kaffee zusammen und da bringt noch mal jemand eine neue Person mit oder sowas. Einfach mal, um wieder ein paar mehr neue Leute kennenzulernen. Da gibt es auch einiges. Also, alles Liebe. Ich mache noch mal auf den Workshop aufmerksam in Basel, letztes Novemberwochenende, 1. Dezember ist auch mit drin. Und freue ich mich, wenn du dabei bist. Bring dich selbst zum Leuchten. Und ich freue mich auch über deine Bewertung natürlich. Bei Apple Podcast kann man das ja so sehr gut. aber auch auf Instagram. Lass uns schnacken darüber, was alles hier für dich spannend war. Oder vielleicht hast du auch eine Frage. Alles Liebe. Tschüss.